zum Bildhintergrund für das, was wir heute Morgen betrachten, soll uns dienen, 1. Samuel 22. Und David ging von dannen und entrann, nämlich auf der Flucht vor Saul, in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie dorthin zu ihm. Hier möchte ich erst einmal die Lesung abbrechen. 39 Mal finden wir im Alten Testament den Begriff Höhle. Dies ist das 22. Vorkommen in 1. Samuel 22. 22 ist ja die Sohneszahl. Denken Sie bitte nur an Psalm 22, den Leidenspsalm des Sohnes, an die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes und an viele, viele andere Zusammenhänge. Ich darf vielleicht für die Freunde biblischer Zahlensymbolik noch einen Hinweis geben. Höhle Adullam hat den Zahlwert 459, das ist 3 mal 153, jene geheimnisvolle Fischezahl aus dem Johannesevangelium. Und der erste Satz, David ging von dannen und entrann in die Höhle Adullam mit seinen 7 Wörtern, hat den Zahlwert 1440. Adullam den Zahlwert 144. Und dann brauchen Sie an den Zahlwert 1440 nur noch 2 Nullen anhängen, dann haben Sie die 144.000 Messiasgläubigen Erstlinge, die sich um den wahren David versammeln, um Jesus, die in der Offenbarung geschildert werden. Erstlinge aus den 12 Stämmen Israels. Aber das nur im Nebenhinein. Ich darf auch noch einen Psalm lesen von den Höhlenpsalmen Davids, die er in dieser Zeit geschrieben hat. Ein Maskil von David, ein Gebet, als er in der Höhle war. Psalm 142. Mit meiner Stimme schreie ich zu Jehova. Mit meiner Stimme flehe ich zu Jehova. Ich schütte meine Klage vor ihm aus, meine Bedrängnis tue ich vor ihm kund. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Du ist ja der Gottesname, so wie die Juden es sagen, Ata, mit den 3 Buchstaben, die bedeuten der Erste, der Letzte und der Lebendige. So wie Jesus gesagt hat, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, siehe, ich lebe in die Weltzeiten der Weltzeiten. Und das hat David schon erkannt, als sein Geist in ihm ermattete auf der Flucht vor dem König Saul, als er in der Höhle war. Da kanntest du, Atta, der Erste und der Letzte und der Lebendige, meinen Pfad. Auf dem Wege, den ich wandelte, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schaue zur Rechten und sieh, ich habe niemanden, der mich erkennt, der mich beachtet, der mich in der rechten Weise würdigt, als das, was ich vor Gott bin. Auch sein Leben war verborgen, so wie unser Leben verborgen ist, wie wir dann noch lesen werden. Ich habe niemanden, der mich erkennt. Verloren ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Das haben manche von uns vielleicht auch schon einmal erlebt. Wenn sie so ganz allein gelassen sich fühlten und vielleicht auch ganz allein waren. Niemand fragt nach meiner Seele. Wie jener Mann am Teiche Bethesda, der dem Herrn Jesus gesagt hat, ich habe keinen Menschen. Und der Herr hat ihn geheilt. Vers 5. Zu dir habe ich geschrien, Jehova. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht. mein Teil im Lande der Lebendigen. Oder nach einer jüdischen Übersetzung, mein Ausgleich im Lande der Lebendigen. Ja, das ist wahr. Der Herr ist uns ein voller Ausgleich für das, was uns scheinbar verloren geht in einem Leben der Nachfolge. Er ist ein überströmendes Teil in uns. Du bist meine Zuflucht, mein Ausgleich im Lande der Lebendigen. So konnte es schon David beten. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr elend. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele. Oh, das gibt es also, dass nicht nur der Leib im Gefängnis ist, sondern dass auch die Seele gleichsam wie in einem Gefängnis ist. Und das möchte ich einmal denen sagen, die vielleicht innerlich resignieren und müde sind oder depressiv sind, denn es gibt gar manche Gotteskinder, die unter Depressionen leiden. Das hat auch der David gewusst. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Und das werden wir dann noch sehen. Jene Gerechten, die sich zu David geflüchtet haben, jene 400 Männer in der Höhle Adullam, die ihn umringt haben. Das ist so recht auch ein Psalm, den der Herr Jesus Christus, der Sohn Davids, der wahre König aller Könige, hat beten können. In seiner Niedrigkeit, in seinen Anfechtungen und Versuchungen. Er hat einmal gesagt, ihr meine Jünger, ihr habt bei mir ausgehalten in meinen Versuchungen. Was für ein Wort. Ihr habt bei mir ausgehalten in meinen Versuchungen. Darum verordnet euch der Vater ein Reich. Und er hat gesagt in Matthäus 8,20, die Füchse haben Höhlen und die Vögel haben Nester. Der Sohn des Menschen hat nichts, nichts, worauf er sein Haupt bettet. David in der Höhle ist ein Bild für Jesus Christus in seiner Erniedrigung, in seinem Machtverzicht auf Erden. Was heißt nun Adullam? Die Höhle mit dem Zahlwert 144. Einmal bedeutet es Abgeschlossenheit, verborgener Schlupfwinkel. Merken Sie sich bitte das Wort verborgen. Wir haben es ja eben auch schon gesungen. Es glänzet der Christen verborgenes Leben. Und zum Zweiten heißt es Gerechtigkeit des Volkes oder Ruheplatz. Es ist also auch ein Bild für den Zustand, den das Volk Gottes, und dazu zählt auch die Gemeinde Jesu Christi, bei David findet. Rechtfertigung vor Gott durch das Blut Jesu, Gerechtigkeit des Volkes. Es ist auch jener Zustand, den Israel finden wird in der Wiedergeburt, wenn es eingeht in die Erkenntnis des Messias Jesus und wo sie heimfinden werden in die Rechtfertigung und in die wahre Gerechtigkeit Jesu Christi. Die Höhle war für David ein geistlicherweise förderlicher Ort. Trotz der Spannungen, trotz der Fluchtsituation, trotz der Erniedrigung. Er wurde ja von Saul gejagt wie ein Floh, so sagt er es einmal. Und diese Höhle Adullam war in der Wüste Juda. Es war für David geistlicherweise ein förderlicherer Ort als der spätere Königspalast. Dort entstanden viele seiner Psalmen. Dazu hat Spurgeon einmal Folgendes gesagt. Hätte David in seinem Palast so gebetet und gesungen, wie er es in der Höhle tat, wäre er nie in die Sünde gefallen, die solch ein Elend über seine letzten Tage brachte. Ja, das ist wahr. Und so ist auch für uns manche Erniedrigung, Manche Versuchung, manches Leiden, manche Not, die wir durchmachen, geistlicherweise förderlicher als blühende Gesundheit, Reichtum und Wohlstand und ein Einhergehen auf den Höhen des Lebens. Dort in der Höhle hat David Geduld gelernt, Warten auf das Eintreffen der Gottesverheißung, Sanftmut, das Warten auf die Stunde Gottes, auf den Termin seines Heilshandelns. Wir wollen uns einmal die Zeitlage vor unserer Augen stellen. Da war Saul der erste König Israels, den Samuel gesalbt hat mit dem heiligen Salböl und den er bei der Salbung mit einem Kuss der Liebe als König über Israel begrüßt hat. Ein Mann, dem die Herzen der Jugend Israels zuflogen, größer als alles Volk, ein imposanter König. Aber dieser Mann wurde dann verworfen von Gott wegen seines Eigenwillens und wegen seines Ungehorsams. Und der Prophet Samuel hat lange, lange Zeit um diesen seinen geliebten König getrauert. So lange, dass Gott ihm einmal sagen musste: Wie lange, Samuel, willst du noch um Saul trauern? Aber obwohl Saul verworfen worden war, war er noch immer an der Macht. Von seiner Verwerfung bis zu seinem Tod durch eigene Hand werden es 38 Jahre. Und obwohl David, der Geliebte Gottes, bereits zum König gesalbt worden war, durch den Propheten Samuel, war er 18 Jahre auf der Flucht vor Saul, der seinen Nebenbuhler, den König Gottes, verfolgt hat, pausenlos und mit mörderischem Grimm. 18 Jahre auf der Flucht und 25 Jahre, bis er dann endlich als König über ganz Israel anerkannt war, nicht nur über Juda, sondern über alle Stämme. Dort lernte David in diesen Jahren der Verfolgung Geduld, Sanftmut, Warten auf Gottes Stunde. Und dazu vielleicht auch noch einmal ein paar Verse aus Psalm 37. Ein Psalm, der uns so recht zeigt, dass er in diesen Jahren der Verfolgung in der Schule Gottes war, unter der Pädagogik Gottes, in der Erziehung Gottes stand. Psalm 37, erzürne dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Unrecht tun, denn wie das Gras werden sie schnell vergehen und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf Jehova und tue Gutes. Wohne im Lande und weide dich an Treue und ergötze dich an Jehova, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Befiehl Jehova deinen Weg und vertraue auf ihn, und er wird handeln, er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Vertraue still dem Jehova und harre auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Anschläge ausführt. Und das war ja jener Saul, ein Bild des Satans. Denn die Spannung und die Auseinandersetzung zwischen Saul und David ist ein prophetisches Bild für die äonenlange Spannung und Auseinandersetzung zwischen dem Satan und dem Christus, zwischen dem verworfenen König und dem geliebten Gotteskönig David, Jesus, den Sohn Davids. Stehe ab vom Zorn und lass den Grimm, erzürne dich nicht, nur zum Übeltun verleitet es, denn die Übeltäter werden ausgerottet werden. Aber die auf Jehova hoffen, diese werden das Land besitzen. Und noch um ein kleines: und der Gesetzlose ist nicht mehr. David musste 38 Jahre warten. Und wenn wir die größere Perspektive nehmen, die prophetische Perspektive, dauert es Äonen, Weltzeiten. Und dennoch sagt Gottes Wort in der Perspektive des Gottes, vor dem 1000 Jahre wie ein Tag sind, noch um ein kleines. Und der Gesetzlose, der Satan, ist nicht mehr. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden sich ergötzen an Fülle von Wohlfahrt. Der Gesetzlose sind wieder den Gerechten. Saul gegen David, Satan gegen den Christus. Und mit seinen Zähnen knirscht er wieder ihn. Der Herr lacht seiner, denn er sieht, dass sein Tag kommt, nämlich der Tag seiner Beseitigung. Was wird das sein für diese Erde? Was wird das sein für die Gemeinde? Was wird das für ein Tag sein für das Israel Gottes und für das ganze Universum, wenn der Feind Gottes und der Feind Christi nicht mehr ist, wenn er beseitigt ist und wenn endlich Friede wird? Ja, es ist ein wichtiges Bild. Ich möchte hierzu einmal lesen, was Karl Merz dazu geschrieben hat. Das Ganze, so schrieb er, kann man nur von dem heilsgeschichtlichen Hintergrund aus recht verstehen. So lesen wir in der Schrift davon, dass Jesus Christus durch seine Himmelfahrt zur Rechten des Vaters erhöht worden sei. Noch aber regiert der andere, den er während seines Erdenlebens einmal als den Fürsten dieser Welt bezeichnet hat, nämlich Satan. Diesen lässt er noch so lange schalten und walten, bis er sich völlig ausgegeben hat und seine Unfähigkeit aller Welt kund geworden ist. Dann tritt er hervor und nimmt die Zügel der Weltregierung in seine Hand. Ein Beispiel aus der biblischen Geschichte mag uns diesen Gedanken anschaulich machen. Wir denken hier an Saul und David. Saul war der erste König der Juden. Infolge seines Ungehorsams verlor er den Thron. Zwar musste er nicht äußerlich abtreten, damit wurde vielmehr bis zu seinem Tode gewartet. Aber schon lange vorher wurde David zum König gesalbt und zu seinem Nachfolger bestimmt. Dieser war ein Mann nach dem Herzen Gottes und regierte so, wie es Gott gefiel. Ähnlich verhält es sich mit Satan und Christus. Zwischen beiden tobt ein unerbittlicher und ununterbrochener Kampf. Es geht dabei um die Herrschaft über die Menschen und um die Herrschaft auf dieser Erde und im Universum überhaupt. Wenn nicht alles trügt, dann nähert sich dieser Kampf in absehbarer Zeit seinem Höhepunkt. Ja, das ist wahr. Es drängt alles auf eine Konfliktlösung hin. Wie geht es weiter? Das war die Frage für David und seine Männer. Wie geht es heilsgeschichtlich weiter? Das ist die brennende Frage für jeden, der im Worte Gottes forscht und der unter dem Druck des Geheimnisses Gottes steht, auch des Geheimnisses des Bösen. Es ist ja wirklich eine Frage, warum lässt Gott dem Satan, dem Widersacher, dem Teufel so viel Zeit? Obgleich er doch am Kreuz durch Jesus entmachtet worden ist, seiner Waffenrüstung beraubt worden ist, entkleidet worden ist, sodass Jesus durch das Kreuz über ihn einen Triumph gehalten hat und ihn und seine Mächte an den Pranger der öffentlichen Schande gestellt hat. Ein großer Sieg Gottes, der entscheidende Gottessieg, und dennoch darf der Böse weiterwirken? Das ist wirklich eine Frage nach dem Sinn der Heilsgeschichte Gottes, die sich uns allen aufdrängt. Und wir werden deshalb Offenbarung 12,10 besser verstehen. Es ist ja jenes Kapitel, wo davon berichtet wird, dass in der Zeit der Wiedergeburt Israels dargestellt in dem Sonnenweib das Geburtswehen hat. Der Fürstenengel Michael, Satan und all sein Heer, all die Finsternisengel, die Mächte und Fürstentümer und Gewaltigen aus dem Lufthimmel auf die Erde wirft. Und dann steht dort ein entscheidendes und bedeutsames Wort. In Vers 10, Offenbarung 12, 10. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, jetzt endlich ist das Heil und die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Autorität seines Messias gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Jetzt, das ist der große heilsgeschichtliche Augenblick, wo der ganze Kosmos gleichsam den Atem anhält. Der große heilsgeschichtliche Gottestermin, wo dann die Machtergreifung Jesu Christi endlich stattfindet, des gesalbten Königs, der zum König gesalbt worden ist vor Grundlegung der Welt, ehe überhaupt ein Wesen erschaffen worden ist. Da hat es auch noch keinen Luzifer gegeben, noch keine Engelwelt. Und es dauert Äonen, bis dieser Christus endlich die Herrschaft antritt, bis die Machtergreifung des wahren David über ganz Israel offenbar wird. Auf diesen Augenblick wartet alles. Sie kennen vielleicht dem Namen nach einen bedeutenden Mann des Pietismus, der längst heimgegangen ist, Otto Stockmeier. Ein Mann, der lebenslang sehr, sehr krank gewesen ist, schwache Nerven hatte, äußerlich ein Wrack, und doch ein bedeutender Zeuge Jesu Christi. Es war in seinen alten Tagen, als er kaum noch Vorträge halten konnte, wo er einmal gebetet hat, Herr, komm, komm, es wartet alles auf dich. Komm, um die Zügel der Weltregierung in deine königliche Hand zu nehmen, die den Regierenden je länger, desto mehr aus den Händen fallen. Komm, um über der immer hoffnungsloser werdenden Zerrüttung der Völkerwelt dein Zepter auszubreiten. Was hätte er erst in unseren Tagen gesagt, wo dies in noch größerer, schreckenserregender Weise geschieht? Ja, wenn man in diesem Konflikt steht, zwischen dem bereits gesalbten König, der aber noch nicht die Macht angetreten hat, zwischen der Tatsache, dass dem Christus das All untergeordnet ist, dass wir ihm aber noch nicht das All untergeordnet sehen und dass wir ihn nur sehen als den Gekreuzigten, so wie es Hebräer 2 sagt. Wenn man in dieser Spannung steht, da muss man dann schon den Schauturm des prophetischen Wortes besteigen, um zu einer Lösung zu kommen, und um nicht zusammenzubrechen unter dem, was in dieser Welt geschieht und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten schreckenserregend geschehen wird. Und dazu noch einmal 1. Samuel 22. Und David ging von dannen und entrann in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab, und es versammelten sich zu ihm, jeder Bedrängte, und jeder, der einen Gläubiger hatte, und jeder, der erbitterten Gemütes war, und er wurde ihr Oberster, und es waren bei ihm an 400 Männer. 400, das ist die Zahl des letzten Buchstabens des hebräischen Alphabetes, des Taf, das zu Deutsch bedeutet das Kreuz. Das Kreuz. 400, 8 mal 50. Und David ging von dannen nach Mizpe Moab. Sehen Sie, wenn man in der Höhle, in der Verborgenheit, unter dem Druck, in der Anfechtung auch der Heilsgeschichte lebt, da muss man gelegentlich einmal aus der Höhle nach Mizpe Moab hinabgehen. Mizpe Moab heißt zu Deutsch Schauturm des Wunsches. Und die andere Bedeutung ist eigentlich noch schöner. Schauturm des Vaters. Schauturm des Vaters. Schauturm des prophetischen Wortes. Da darf man dann getrost einmal die mühevollen 400 Stufen dieses Turmes hinaufgehen, damit man von dort oben einen großen, weiten Blick in das Gelände Gottes hat und in die Heilsgeschichte, wie er sie offenbart in seinem ganzen Wort, sonderlich in seinem prophetischen Wort. Und dann hat man keine Froschperspektive mehr, sondern einen großen, alles umfassenden Horizont. Es ist leider so, dass viele Christen einen ganz engen Horizont haben. Und dazu ist nicht zuletzt eine falsche, verminderte, sparsame Verkündigung schuld, die nicht in das ganze Wort Gottes einführt. Paulus sagt, ihr seid eng geworden in eurem Herzen. Für uns, die Apostel, werdet doch einmal recht weit. Eng gegenüber der Sünde, aber weit gegenüber den Gedanken Gottes, weit, was die Fülle seines Wortes anbetrifft und den unermesslichen Reichtum des Christus, den er uns anbietet, sonderlich dann, wenn wir auf diesen Schauturm des prophetischen Wortes steigen. Ich möchte dazu wenigstens eine Stelle lesen, zu dem Schauturm des Vaters. Es ist jenes Wort aus Habakuk, 2. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm will ich mich stellen und will ausspähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Auch dieser Prophet steht also in der Diskussion mit Gott über die heilsgeschichtlichen Rätsel. Da antwortete mir Jehova und sprach, schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein. Man hat ja damals noch in Stein gegraben. Später hat man dann auf Papyrus oder auf Leder geschrieben. Heute macht man das mit Druckerschwärze. Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt nach dem Ende hin oder nach der Vollendung hin. Und es lügt nicht. Wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird es. Es wird keineswegs ausbleiben. Die göttliche Verheißung wird sich erfüllen. Und das hat David auch gesehen, wenn er zu einer Atempause seiner Seele nach Mizpe Moab ging, auf den Schauturm des Vaters und wenn ihm prophetisch das Kommende enthüllt worden ist. Wie geht es weiter? Frage für David und für seine Männer. Sie sind einerseits geborgen bei David, so wie wir geborgen sind bei Christus, wie in einem Zufluchtsort. Die Höhle ist wirklich ein Zufluchtsort vor der Verfolgung des Feindes. Und auch das endzeitliche Israel wird es erleben. Wir lesen ja in Sacharja 14 und in der Offenbarung, dass dem orthodoxen Israel, wenn es einmal erweckt sein wird, zu der Messias-Erkenntnis von Gott ein Zufluchtsort geschaffen wird vor dem Zugriff des Antichristen und des Drachen in der Wüste Judäa. Zufluchtsort, geborgen, aber auch verborgen. Verborgen mit dem David an dem Zufluchtsort. Ich möchte hierzu einmal aus einem Psalm lesen und dann eine neutestamentliche Stelle hinzufügen, damit wir das auch auf die Gemeinde deuten. Die Geborgenheit bei Christus und das Verborgen sein. Psalm 27, Vers 4 bis 6. Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten. Ein gewaltiges Wort, stellen Sie sich einmal vor, da kommt Gott und sagt, du hast einen Wunsch frei. Was würden wir bitten? Das ist gar nicht so leicht. Ich würde ihn vielleicht darum bitten, dass er mir eine eiserne, stählerne Gesundheit schenkt. Eines habe ich von Jehova erbeten. Nun wollen wir einmal hören, was dieser David von Jehova erbeten hat. Nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel, in seinem Allerheiligsten. Es ist wunderbar, wenn man im Allerheiligsten Gottes geborgen ist, um dort den unausforschlichen Reichtum des Christus zu erforschen, durch den Geist der Hüllenwegnahme und der Weisheit und der Offenbarung, der uns gegeben ist, damit wir das Wesen des Vaters, den Heilsplan Gottes, die Liebesabsichten Gottes in Christo Jesu erkennen. Nun Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Das ist der Bergungsort. Und das zweite, er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Und wer ist dieser Felsen? Christus. Wir sind auf Christus und in Christus erhöht. Wir sind aber auch verborgen in dem Verborgenen seines Zeltes. Und dort sind wir zugleich geborgen. Nun glauben Sie ja nicht, diese Stelle hätte der Apostel Paulus nicht gekannt. Kolosser 3, Vers 1 bis 3, das wunderbare Wort. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid Gestorbene. So heißt es wörtlich. Da halten wir die Luft an. Haben Sie das einmal bedacht, dass Sie Gestorbene sind? Mitgekreuzigt mit dem Christus, mit ihm aber auch auferstanden. Aber der Welt abgestorben und den kosmischen Mächten. Denn ihr seid Gestorbene und euer Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott, in dem Verborgenen seines Zeltes. Deshalb haben wir gesungen, es glänzet der Christen verborgenes Leben. Wir können anderen das, was der Heilige Geist in uns geprägt hat, ausgestaltet hat, an Jesus Ebenbildlichkeit und an Zügen seines Geistes, das können wir anderen nicht nachweisen. Wir können es ihnen bezeugen, aber dass in uns die Realität des unerschaffenen Gottes wohnt durch den Heiligen Geist, das kann man nicht nachweisen. Das wäre ja viel schöner, wenn es uns ginge wie einem Moses, der vom Berge Sinai herabkam, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes, in der Schekina, in der Lichteswolke geweilt hatte, und sein Angesicht glänzte und leuchtete, so dass die Söhne Israels ihn baten, er möge sein Angesicht bedecken, weil sie den Glanz auf seinem Angesicht fürchten. Wäre das nicht schön? Wenn wir so herumlaufen könnten, als eine Propaganda für die Innewohnung des Heiligen Geistes. Aber das ist nicht der Weg der neutestamentlichen Gemeinde. Da ist der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit Gottes in den Herzen verborgen. Euer Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott, weil auch der Christus in der gegenwärtigen Weltzeit verborgen ist. Wenn aber der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr gemeinsam mit ihm geoffenbart werden. in Herrlichkeit. Was für ein wunderbares Wort, das auch zu unserem Text Höhle Adullam gut hinzupasst, dem verborgenen Schlupfwinkel, wo die Männer, die dort sind, die Gerechtigkeit des Volkes erfahren, aber auch den Ruheplatz. Und wir sollten hier schon einmal etwas sagen über die Problematik der heutigen Zeit. Der Herr Jesus ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und dennoch hat er diese Herrschaft noch nicht angetreten. Das wird erst kommen, die Machtergreifung Jesu Christi, wo er erscheinen wird, wo er aller Welt kundmachen wird, dass er der Herr ist, der Herr des Weltenalls. Ich möchte hierzu doch einmal die Stelle lesen, die ich vorhin nur angedeutet habe, aus Hebräer 2, Vers 7. Du hast ihn, den Menschensohn, ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, als König gekrönt. Du hast ihn eingesetzt über die Werke deiner Hände. Dann heißt es wörtlich, du hast das All seinen Füßen untergeordnet. Denn indem er ihm das All unterworfen hat, hat er nichts gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Das sagt Gottes Wort. Nichts. Doch es gibt eine Ausnahme. Etwas hat er ihm nicht unterworfen. Der Gott und Vater, der ihm das All unterworfen hat, der ist ihm nicht unterworfen. Das ist die einzige Ausnahme, sonst gibt es keine. Nun kommt ein bedeutsamer Satz. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht das All unterworfen. Ja, wir Christen sind keine Illusionisten, wir sind Realisten. Was sehen wir denn jetzt? Mord und Totschlag, Perversion und Gesetzlosigkeit in einem schreckenerregenden Maße, Kriege und Kriegsgeschrei. Wissen Sie, dass in einem Drittel aller Länder auf der Erde Krieg ist? Wissen Sie, dass seit dem Zweiten Weltkrieg mehr Menschen umgekommen sind in Kriegen und Bürgerkriegen als im Zweiten Weltkrieg selbst? Das heißt, mehr als 55 Millionen Menschen. Wir leben hier auf einer Insel der Seligen. Wissen Sie das? Auch als Gemeinde Jesu Christi. Was sehen wir? Ungerechtigkeit, Nichtgerechtigkeit Gottes. Was sehen wir? Tod, noch nicht das Leben. Was sehen wir? Die Herrschaft finsterer, böser Mächte, die umso stärker sich entfaltet, je mehr der Teufel weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Wir sehen ihm noch nicht das All unterworfen. Wir sehen aber Jesus, den Gekreuzigten, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er, der durch Gottes Gnade für das All den Tod geschmeckt hat. Der zweite Teil seines messianischen Amtes sich erfüllen wird, nämlich seine königliche Machtergreifung, wo er kommen wird als der König aller Könige, als der Herr aller Herren, so wie David dann die Macht angetreten hat über ganz Israel. Ein kleiner Gedanke, den ich hier im Nebenhinein sagen möchte, das ist wohl auch der Grund, warum Israel von zwei Messiasen redet, weil sie die prophetischen Stellen des Alten Bundes nicht unter einen Hut bekommen. Die einen Stellen, die darauf hinweisen, dass der Messias leiden werde, die anderen Stellen, die von seiner königlichen Herrschaft über die ganze Welt reden. Sie reden von einem Messias Ben Josef, der einmal leiden wird, Sohn Josefs, und von einem Messias Ben David, der Macht und Herrlichkeit entfalten wird. Und es wird die große Überraschung für das Judentum sein, dass er nur einer ist. An jenem Tage, heißt es im Propheten Sacharja, wird Jehova einer sein und sein Name einer. Leiden zuvor, Herrlichkeit danach. Das war für die Männer Davids schwer zu ertragen, das war auch für David schwer zu ertragen, in dieser Spannung zu stehen. So wie für die Gemeinde es schwer zu ertragen ist, dass Jesus auf seine Macht verzichtet in der Zeit zwischen Kreuz und Wiederkunft, dass er noch nicht die Macht angezogen hat. Denken Sie doch einmal an all die Stellen in den Evangelien, wo die Brüder Jesu, aber auch die Führer des Volkes, ihn drängen wollten, Macht zu ergreifen, seine Macht und Herrlichkeit sofort zu offenbaren und zu beweisen, dass er der Gotteskönig und Gottessohn sei. Seine Brüder sagten einmal zu ihm: Nun offenbare dich doch der Welt, nun zeige dich doch als der, der du bist. Keiner, der ins Licht der Öffentlichkeit treten wird, bleibt so in der Verborgenheit, wie du es tust. Und sie drängten ihn immer wieder zur Machtergreifung. Das ist auch in der Geschichte Davids deutlich. 1. Samuel 24, da sitzen die Männer Davids ganz hinten in einer Höhle der Wüste Judäa, die einige Abteilungen hat. Und auf einmal am Abend kommt Saul mit seinen Männern in die gleiche Höhle, in den vorderen Teil der Höhle und legt sich dort zum Schlafen. Und da heißt es in der Heiligen Schrift, er verfiel in einen Tardema, in einen Tiefschlaf, wie in eine Narkose. Da sagen die Männer Davids zu ihm: Jetzt! Offenbarung 12, jetzt! Aber sie sagen es vor der Zeit. Jetzt ist der Termin zum Handeln gekommen. Und es ist immer wieder ein Mann namens Abisai, der mich auch an Petrus ein wenig erinnert, der sagt: Lass mich doch hingehen, mein Schwert ziehen und diesen Saul um einen Kopf kürzer machen. Ich werde nur einmal zuschlagen und das genügt. Und David sagt: Nein. Das sei ferne von mir, dass ich den Gesalbten Jehovas antaste. Und er tut eines, er geht hin und schneidet vom Kleide Sauls einen Zipfel ab. Und am anderen Tage, da steht er dann auf dem Berge, während Saul mit seinen Männern unten vorbeizieht, und er rief ihm zu und sagt: Sieh, was ich in der Hand habe. Und der Saul wird ganz gewiss den Zipfel von seinem Gewand vermisst haben. Da sagt Saul: David, mein Sohn, du bist besser als ich. Bis heute hat Jesus nur den Zipfel vom Gewand des verworfenen Königs. Und die zweite Geschichte, das ist noch einmal passiert. Welche Chance, welche Möglichkeit. Die Männer Davids müssen gesagt haben: David, du bist nicht bei Sinnen, du bist nicht bei Troste, dass du darauf verzichtest, deine Macht zu erweisen. Es ist in der Nacht, wo Saul mit seinen Männern in der Wagenburg liegt, wieder in tiefem Schlaf, und wo David mit Abisai in die Wagenburg Sauls eindringt und wo neben dem Haupte Sauls ein Speer in der Erde steckt, der Speer Sauls. Der Feind wird ja einmal geschlagen werden, entmachtet werden mit seinen eigenen Waffen, weil Gott die Weisen fängt in ihrer List. Auch hier ist wieder Abisai und sagt: Ja, das ist Gottes Werk. Den Speer hat Gott dorthin gesteckt, direkt neben den Kopf Sauls, neben das Zentrum deines Feindes. Lass mich doch! König, lass mich doch! Ich werde nur einmal diesen Speer ergreifen und werde den Kopf Sauls an die Erde festnageln. Und der König David verwehrt es ihm, sagt: Wir müssen im Verborgenen in der Spannung bleiben. Der Heilstermin Gottes ist noch nicht gekommen. Ich taste den Gesalbten Jehovas nicht an. Aber Er nimmt den Speer mit und er nimmt den Krug mit. Und wieder kommt es zu einer Begegnung zwischen Saul und David an einem der nächsten Tage, die Saul tief erschüttert. Ja, der Herr Jesus hat die Gottgleichheit nicht festgehalten. Und er hat in seinen Erdentagen verzichtet auf die eigentlichen göttlichen Qualitäten der Allmacht, der Allwissenheit, der Allgegenwart, der Unversuchbarkeit vom Bösen und der Unsterblichkeit. Er ist eingegangen in unsere Schwachheit, in die Askese von der Macht, in den Machtverzicht. Und so ist es auch mit der Gemeinde Jesu, die einen verborgenen Weg geht und die gemeinsam mit dem Christus verborgen ist in Gott. Denken wir nur an das Heiligtum, das alttestamentliche Heiligtum. Wenn man das in der Wüste gesehen hat und wenn wir es heute noch sehen könnten, dann würden wir denken, was ist das für ein jämmerlicher Ziegenstall? Denn außen über dem ganzen Heiligtum der Stiftshütte war ein Dachsfell, ein ganz unansehnliches graues Fell gebreitet. Aber darunter waren noch wunderbare Cherubim-Teppiche in blauer Wirkarbeit und im Inneren des Heiligtums die wunderbaren Geräte des Heiligtums und des Allerheiligsten. Unser Bruder Adolf Heller hat einmal in jungen Jahren ein Gedicht darüber geschrieben, wo auch etwas deutlich wird von der Verborgenheit der Gemeinde Jesu Christi und ihrem verborgenen Weg. Und das hat er überschrieben, das Dachsfell. Über allen Goldgeräten für das heilige Wüstenzelt liegt ein Dachsfell, grau und hässlich, das dem Auge nicht gefällt. Ist die Hütte aufgeschlagen, dann erstrahlt zu Gottes Ruhm feinster Byssus, Gold und Silber im verborgenen Heiligtum. Alles Göttliche und Hohe setzt sich nicht der Neugier aus, sondern wohnt der Welt verschleiert drinnen in des Vaters Haus. Israel, das Volk der Auswahl, führte mühsam Schritt um Schritt gottgeheiligte Geräte unter einem Dachsfell mit. Sage mir, wie heißt das Dachsfell, das auf deinem Leben liegt und sich eng an deine Seele dein geheimstes Sinnen schmiegt? Nur zum Schutz und zur Bewahrung gab dir Gott die Not, das Leid, um dich einstens zu enthüllen vor dem All in Herrlichkeit. Welche Stellung hatte denn nun David zu seiner Guerillaschar? Guerillas sind ja Untergrundskämpfer, 400 Untergrundskämpfer, die sich mit David in der Höhle Adullam versammelt hatten. Dazu zunächst einmal aus Sprüche 22, 11 ein Wort. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen Anmut ist oder wessen Lippen Gnade tragen, dessen Freund ist der König. Oder das bekannte Wort aus Matthäus 11, 25 bis 30. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses, nämlich das Geheimnis des Heilsplanes und den Sinn des Gerichtes, vor Weisen und Verständigen verborgen hast. Das heißt vor Philosophen und Weltweisen und Professoren. Es sind nur wenige Edle, wenige Weise, wenige Starke und Einflussreiche, die zur Gemeinde Jesu gehören und für die wir dankbar sind. Aber die Mehrzahl dieser Gemeinde gehört nach 1. Korinther 1 zu dem Adel der Schwachen, der Törichten, der Unweisen, der Geringen, der Einflusslosen, die hat Gott erwählt, damit er das beschäme, was stark, mächtig, edel, weise ist. Ich Preise dich, Vater, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, wir hätten gesagt, nein, Vater, das machst du falsch, das ist nicht richtig, dass du mich in der Verborgenheit lässest. Dass du immer wieder die Stunde der Machtergreifung und der Offenbarung ablehnst. Denn auch der Herr Jesus hat sich nach diesem Heilstermin der Offenbarung gesehnt. In Johannes 12, da hat er einmal gesagt, im Blick auf seine Erhöhung ans Kreuz, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Das war prophetischer Blick. Von nun an, vom Kreuz Jesu an, beginnt dieser Prozess. Aber es klingt auch etwas durch, von der Spannung und Heilserwartung unseres Herrn Jesus Christus, der sich nach dem Jetzt der Verwirklichung der Gottesverheißungen sehnt. Aber der Herr Jesus sagt, ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, ja, das All. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Da könnt ihr sagen, ja, da können wir gleich aufstehen und nach Hause gehen, wenn das so ist. Na, ich will es noch einmal lesen, Sie haben das vielleicht gar nicht richtig mitbekommen. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, als allein der Vater. Und keiner erkennt den Vater als allein der Sohn. Gott sei Dank steht hier ein Komma. Und jeder, dem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Und das sind die Unmündigen, das sind die Unedlen, die Törichten, die Schwachen, die Einflusslosen, die 400 Männer der Guerillaschar in der Höhle Adullam, in dem verborgenen Schlupfwinkel. Und kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen, ihr Schwermütigen und Belasteten, ich werde euch Ruhe geben. Noch einmal denken wir an die zweite Bedeutung von Adullam, Gerechtigkeit des Volkes, Ruheplatz. Da können sie im Verborgenen des Zeltes Gottes zur Ruhe kommen, an und bei dem wahren David, bei Jesus, dem König aller Könige. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen. Was für Leute waren das? Es kam zu ihm, so heißt es in 1. Samuel 22, jeder Bedrängte. Jeder Bedrängte. Es gibt so viele Biografien der Angst und Drangsal, auch unter den Gotteskindern. Es gibt so viele Bedrängte und Belastete, die nicht mehr aus noch ein wissen, die in einem ganz engen Raum stehen, eingeengt in ihren Verhältnissen, oft auch eingeengt von der Konstruktion ihrer eigenen Seele, in einer engen Höhle. Es kam zu David jeder Bedrängte. Es kam zu David jeder, der einen Gläubiger hatte. Ja, das waren feine Leute, die einen Konkurs machen und dann einfach davonlaufen in die Wüste Judäa. Und der Gläubiger kann sehen, wie er zu seinem Gelde kommt. Waren feine Leute. Auch die, die zur Gemeinde gehören, sind feine Leute. Jeder, der einen Gläubiger hatte, da denken wir an die große Schuld, die wir vor dem lebendigen Gott haben. Und die wir nur begleichen können lassen durch den teuren Preis des Blutes Jesu. Wir denken auch an die Rechtsforderungen der finsteren Mächte, die aufgrund unserer Sünde ein Anklagematerial gegen uns vorliegen haben. Gläubiger, aber dieses Anklagematerial hat der Herr Jesus aus der Mitte der Prozessakten genommen und hat es angenagelt an das Kreuz. Kolosser 2. Und es kam zu David, dem heimlichen, verborgenen König, den Geliebten Gottes, jeder, der erbitterten Gemütes war. Ich denke hier an das Büchlein Ruth, wo jene Naomi, die Liebliche zu Deutsch, aus dem Exil in Moab zurückkehrt nach Bethlehem, ihrer Heimat. Und alle begrüßen sie, ihre Verwandten, ihre Freunde und so weiter, wollen sie in die Arme schließen und sagen, Naomi, Naomi, schön, dass du wieder da bist mit deiner Schwiegertochter Ruth. Und da sagt sie, nennt mich nicht Naomi, die Liebliche, sondern nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Herr hat es mir sehr bitter gemacht. Gibt Gottes Kinder, die haben in ihrem Leben Bitterkeit des Leidens. Wir müssen freilich uns bewahren lassen durch den Heiligen Geist, dass wir nicht verbittert werden und dass nicht in uns eine Wurzel der Bitterkeit aufwächst, die nicht nur uns selbst, sondern auch andere verunreinigt. Das gelingt nur, wenn wir zu David kommen, zu Jesus, dem König. Es kam zu ihm jeder, der erbitterten Gemütes war. Da finden sie Ruhe. Kommet her zu mir alle, ihr Schwermütigen und Belasteten. Ich will euch Ruhe geben. Und es kamen zu ihm sogar alle seine Verwandten. Ich denke hier an jene Situation, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem herabgekommen sind, um Jesus anzuklagen, als einen Mann, in dem der Geist des Satans wohnt und der durch den Geist des Satans seine Wunder vollbringt. Da bekommen seine Mutter, seine Brüder, seine Schwestern Angst. Und sie kommen herab, Markus 3, lesen Sie das einmal nach, und sie sagen gegenüber den Repräsentanten des Jerusalemer Gerichtshofes, er ist von Sinnen. Keiner wagt es zu übersetzen, was eigentlich dort steht. Erst wahnsinnig. Weshalb sagen Sie das? Sie wollen ihn in Schutzhaft nehmen und ihn als nicht zurechnungsfähig nach Galiläa mitnehmen. Deine Mutter, deine Brüder, deine Schwestern stehen draußen und verlangen dich. Da sagt Jesus, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern, die das Wort Gottes hören und die es bewahren? Es kamen zu Jesus alle seine Verwandten. In Davids Heldenliste werden dann später von diesen 400 Männern viele aufgezeichnet. Es ist eine Ehrenliste der Mitarbeiter der ersten Stunde, die also mit dem König ausgeharrt haben. So wie auch Paulus einmal von seinen Mitarbeitern sagt in Philipper 4, 1 bis 3, dass ihre Namen im Ehrenbuch des Lebens aufgezeichnet würden. Und aus dieser Heldenliste haben wir die Namen, und die Namen sind hochinteressant. Es sind insgesamt 33 Namen, die dort aufgezeichnet sind, von den Helden der ersten Stunde. 11 Namen, die nur Negatives sagen. Ja, es gibt viel Negatives zu sagen über die Schwachheit der Gemeinde Jesu Christi. Und auch wir tragen dazu bei. Die Gegenwart des Leibes ist schwach. Und dann sind 22 positive Namen. Ich kann es mir nicht ersparen, einmal zunächst die 11 negativen Namen zu nennen. Adino, Shamma, Elika, Zalmon, Heleb, Asmavet, Benejaschen, Paarai, Zelek, Nacharai, Gareb. Zu Deutsch, der Wollüstige, der Verwüstete, der von Gott Verworfene, der von der Finsternis Getäuschte, der Wohlgemästete, dessen Stärke der Tod ist. Die Söhne des Schlafes, der Schreihals, der Spalter, der Wutschnaubende. Ja, auch das kennen wir an Werken des Fleisches in der Gemeinde Jesu. Aber jetzt die anderen Namen. Und man könnte allein über diese Namen eine Bibelstunde halten. Josef Baschewet, in Ruhe wohnend. Eleazar, dem Gott hilft, Abisai, Vater des Reichtums, Benaja, von Yahweh erbaut, Asael, Gottes Kunstwerk. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken. Elchanan, dem Gott Gnade gab. Helets, Errettung oder Rüstung Gottes. Ira, der Wachsame. Abieser, mein Vater ist mir Hilfe. Maharai, Yahweh eilt zur Hilfe. Mebunai, ein weiser Lehrer. Itai, der auf der Seite Yahwehs steht. Hidai, der Jauchzende. Abi Albon, Vater der Stärke. El-Jachba, den Gott verbirgt. Jonathan, Gabe Yahwehs. Eliphelet, den Gott auszeichnet. Eliam, Gottes Volk. Hetzrei, blühende Schönheit. Jigal, den Gott erlöst. Bani, der Einsichtige. Und Uriah, Licht Jehovas, Licht des Herrn. Das ist wie ein Psalm, geschrieben aus den Namen der ersten Männer Davids, aus denen, die in der Höhle Adullam waren, jene 400 Männer. Was haben sie gemeinsam? Damit möchte ich zu Ende kommen. Sie haben etwas Wesentliches gemeinsam, trotz aller ihrer Schwachheit, trotz aller ihrer Bedrängnisse und Probleme und Nöte. Sie lieben den König und harren fest und entschlossen aus bei David und in seinen Anfechtungen. Sie lieben den König. Da hat der Herr Jesus, der auferstandene Petrus, gefragt am See Genezareth in einer stillen Stunde, als er Auge in Auge ihm gegenüberstand. Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Und Simon ben Jona zuckte die Achseln und sagte: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, ob ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe. Ich will dich lieben, meine Stärke. So singen wir. Sie lieben den König in aller Schwachheit. Sie sind einig in Ziel und Gesinnung. David ist ihre einzige Lebenschance, die sie haben. So wie Jesus unsere eigene einzige Lebenschance ist, für dieses und für das kommende ewige Leben. Da hat Jesus einmal eine schwer verständliche, harte Rede gehalten. Der musste es erleben, dass viele seiner Jünger von ihm weggingen. Er hatte ja nicht nur die 12, sondern auch die 70. Und schließlich wanderte er allein nur noch auf dem Wege und sah die Jünger am Horizont. Da ist er stehen geblieben und hat gewartet, bis sie wieder da waren. Und er hat ihnen keine Vorwürfe gemacht und keine Drohungen über sie ausgestoßen, sondern er hat ihnen nur eine Frage gestellt: Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Von den Erzvätern des Glaubens heißt es einmal, sie waren ausgezogen, aber sie hatten Zeit genug gehabt, wieder zurückzukehren. Auch wir hätten Zeit genug gehabt, wieder umzukehren, wegzugehen von Jesus, zurückzukehren zu unserem Gespei, wie es einmal der Apostel Petrus so drastisch sagt. Wollt ihr auch weggehen? Und da steht Petrus auf, macht sich zum Sprecher der anderen Jünger und sagt: Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben erkannt, und wir haben geglaubt, und nun wissen wir es auch, dass du der Heilige bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will in deinen Wegen gehen. Lesen Sie einmal 1. Chroniker 12, 16 bis 18 zu Hause. Da kommt ein Mann zu David während seiner Flucht vor Saul, der heißt Amasai, zu Deutsch Vater des Reichtums, Quelle des Geschenkes. Dieser kommt mit 30 anderen Männern aus Benjamin und Juda zu dem verachteten und verfolgten David in die Bergfeste der Wüste. David aber geht ihm entgegen und fragt ihn offensichtlich voller Misstrauen: Wenn ihr zum Frieden zu mir kommt, um mir zu helfen, so wird mein Herz sich mit euch vereinigen. Wenn aber, um mich an meine Feinde zu verraten, ohne dass Unrecht in meiner Hand ist, so möge der Gott unserer Väter es sehen und strafen. Und da kommt der Geist Gottes über Amasai. Eigentlich heißt es, der Geist Gottes umkleidete ihn, umhüllte ihn. Und er gibt David, dem Stammvater Jesu Christi, eine klare, entschlossene Antwort, die der des Petrus gleicht und die jeder wiederholen könnte, der sich zu Jesus bekennt, angesichts einer ihn verachtenden und feindlichen Welt. Dein sind wir, o David, und mit dir gehen wir, Sohn Isais. Friede, Friede dir und Friede deinen Kampfgefährten, denn dein Gott hilft dir. Und David nahm sie auf und setzte sie zu Häuptern von Kampfscharen. Ja, das ist wahr, wenn einmal die Frage geregelt ist, liebst du mich? Dann darf es heißen, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, weide meine Herde. Dann werden auch wir zu Häuptern von Kampfscharen gesetzt in der Gemeinde Jesu Christi. Wagen wir unser Leben im Kampf gegen den Feind Davids, gegen den Feind Christi, gegen den Feind Gottes, der durch Jesus auch unser persönlicher Feind ist. Wir stehen im Kampf gegen Satan, aber der Herr stellt uns die Vollwaffenrüstung seines Geistes und Wortes zur Verfügung, sodass wir diesen Kampf bestehen können. Und das Letzte, sie sind eins mit David im Lob Gottes. Seine wunderbarsten Psalmen sind in dieser Zeit entstanden. Und so konnte es geschehen, dass es sich ereignete, was im Psalm 22,3 geschrieben steht, dass der Herr, das Jehova, unter den Lobgesängen Israels wohnt. Oder Psalm 22,22, wo der Sohn Gottes als der Gekreuzigte sagt, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir, o Gott, Lob singen. Eins im Lob mit dem wahren Gotteskönig, mit dem geliebten Gottes. Und damit wollen wir schließen und dann noch das schöne Lied singen, dem König, welcher Blut und Leben dem Leben seiner Völker weiht. Amen.